Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Hendrik Pleyel, den ich über Umwegen kennengelernt habe, muss man sagen. Er hat einige Teilnehmer meiner Community von diewichtigstestunde.de gecoacht in Bezug auf vor allen Dingen Optionshandel und oder aber auch als Geldtrainer. Und den Begriff fand ich schon mal sehr spannend, weil ich den noch nie in meinem Leben gehört habe. Vielleicht kannst du mal einstiegs erklären, Hendrik, in einer kleinen Vorstellung auch, aber dann auch mal Bezug nehmen, was macht denn überhaupt ein Geldtrainer?
Ja, danke dir, Maurice, erstmal, dass du mich hier eingeladen hast. Freue ich mich sehr drüber. Und tatsächlich ist und war das der Versuch, anfangs mich mal so ein bisschen abzugrenzen zu Finanzberatern, weil viele auf den ersten Blick immer denken, ich bin Finanzberater, weil die nichts anderes kennen. Und leider oder zum Glück habe ich damit gar nichts zu tun. Das heißt, ich kann und will auch gar nicht Finanzprodukte verkaufen. Meine Produkte sind im Prinzip Wissen und Erfahrung. Und so habe ich mich dann eben Geldtrainer und Coach genannt, wo ich da aber auch nochmal einen feinen Unterschied drin mache. Mhm. Ich erkläre das immer so ein Stück weit. Also in meiner damaligen Coaching-Ausbildung hatte ich mal so eine tolle Definition kennengelernt, die letztendlich darauf abzielt, dass ein Coachee, also denjenigen, den man coacht, letztendlich, jetzt habe ich hier nochmal ein Mailprogramm an, das mache ich mal aus, sonst kriege ich immer Nachrichten rein. Also der Ansatz im Coaching geht letztendlich davon aus, dass der Coachee die Lösung seines Problems letztendlich in sich trägt und ich über Coaching das Ganze wachrüttle, über gezielte Fragen etc. Und das ist für mich eigentlich klassisches Coaching. Heutzutage wird der Begriff ja irgendwie immer so vielseitig verwendet, weil es eben aus dem Amerikanischen kommt und da heißt der Trainer eben Coach. Und bei uns ist eben der Trainer eben nochmal eine andere Funktion. Der zeigt anderen Leuten, wie es konkret geht. Und das macht eben ein Coach im Coaching nicht. Der weckt letztendlich das im Coachee, worum es geht und was die Lösung sein könnte. Und im Training als Trainer, Geldtrainer, zeige ich den Leuten, wie das Ganze funktioniert mit konkreten Anleitungen. Und da natürlich mein Hauptthema Geld ist, wobei da auch noch so ein paar Mindset-Themen natürlich mit reinfließen, die gehören für mich selbstverständlich dazu. Aber deswegen habe ich mich dann Geldtrainer und Coach genannt.
Ja, spannende Begriffsdefinition mal. Das kannte ich so gar nicht. Man hat den Eindruck gefühlt, dass wir in Deutschland mehr Coaches haben als Einwohner und dass dieses Thema Coaching sehr inflationär ist. Es hat aber auch einen sehr schlechten Ruf in Deutschland, das Thema Coaching oder Trainer. Die Unterscheidung kannte ich jetzt noch gar nicht, fand ich aber sehr interessant. Bin da aber ganz anderer Meinung. Ich finde, ich sehe das so ein bisschen so ähnlich wie im Sport. Ja? Im Sport ist es ja auch normal, dass jetzt ein Olympiateilnehmer einen Coach oder einen Trainer hat. Ja? Im Sport, weiß ich nicht, ist ja auch normal, dass eine Fußballmannschaft einen Trainer hat. Nur im Leben ist das häufig bei vielen nicht so. Und warum soll ich mir denn, was ist denn daran so, so verkehrt, mir Hilfe zu suchen in einem wichtigen Bereich, ja? Und deswegen verstehe ich oft nicht dieses Negative gegenüber Coaches, dass es auch in dem Bereich, wie in jeder anderen Berufsgruppe auch leider, ganz viel Durchschnitt gibt oder ganz viele, die nicht gut sind und nur ganz wenige, die sehr gut sind. Naja gut, das sehe ich als relativ normal an. Jetzt hast du gesagt, als Geldtrainer ist für dich eine Definition, der Trainer, der zeigt halt konkret, wie es geht, im Gegensatz zum Coach, so habe ich es verstanden, der Coach holt das raus, was in dir drin im Grunde schon schlummert. Die Lösung ist in dir drin, du weißt nur nicht wo und der Coach zeigt es. als Geldtrainer musst du natürlich den Weg komplett wissen, um ihn vorzumachen. Was qualifiziert dich denn dazu oder wo hast du denn deine Erfahrung gesammelt, um zu wissen, wie ich wahrscheinlich zu mehr Geld komme? Denn ich hoffe, das macht der Geldtrainer oder das zeigt er mir und nicht, wie ich zu weniger Geld komme. Denn ich habe mal gelesen, du bist gelernter Elektrotechniker. Das klingt erstmal nicht nach Geldexperte.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also die Geschichte wäre tatsächlich etwas länger, aber die Kurzvariante, ich habe mal Elektriker gelernt, ich habe dann Elektrotechnik studiert, ich komme aus Wolfsburg, bei so einem größeren Automobilunternehmen hier in der Nähe sehr, sehr lange gearbeitet und bin nach meinem Studium dann auch wieder zurück und habe dann nochmal so einen Aufbaustudiengang nebenbei gemacht. Da ging es um Fahrzeugsystemtechnologie, also das tiefe Verständnis zum Fahrzeug kennenzulernen, was ich halt im Elektrotechnikstudium nicht hatte. Und das ging so 2 Jahre berufsbegleitend. Und da kam sowas ganz Spannendes dann auf einmal auf, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, nämlich die Herausforderung, denken die meisten vielleicht erstmal, sowas berufsbegleitend zu machen. Ja, das war es sicherlich auch, aber ich habe dann irgendwann festgestellt, fachlich ist das überhaupt nicht meins. Und letztendlich gab es 2 Leute, die nach der Regelstudienzeit fertig waren. Das eine war jemand, der sehr, sehr ehrgeizig war, der andere war ich. Ich wollte damit fertig werden. Hatte zwischenzeitlich auch überlegt, hinzuschmeißen, aber das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich. Woraus gewachsen ist, mach nur noch Dinge, die dir wirklich Spaß machen. Und so Fortbildung und sowas war damals auch schon so meins, da habe ich mir auch gesagt, bitte nur noch etwas, was mir auch Spaß macht. So psychologische Dinge hat mir mal Spaß gemacht und dann habe ich geguckt, wie und was kann ich machen? Nee, nochmal studieren und ins Klo greifen will ich irgendwie auch nicht. Und dann habe ich verschiedenste Seminare mal besucht, habe dann 2-jährige Ausbildung NLP gemacht, eine Ausbildung im Coaching und all diese Dinge haben dazu geführt, dass ich mich mehr mit mir selbst auseinandergesetzt habe und eigene Lebensziele beschrieben habe. Und da hatte ich mir halt gesagt, ich möchte irgendwann, hatte ich mir einen konkreten Zeitpunkt genannt, aus finanzieller Sicht nicht mehr arbeiten müssen. Das wird ja auch mal ein bisschen missverstanden. Ich arbeite heute auch immer noch gut und viel, aber eben sehr viele Dinge, die mir eben Spaß machen. Und so ist dieses Thema dann so ein bisschen entstanden, weil ich dann auch überlegt habe, wie und womit kann ich mir dann was aufbauen? Und so bin ich dann in die Finanzschiene reingerutscht und ja, habe dann halt überlegt, wie und womit kann ich denn Geld verdienen. Habe damals auch ernsthaft überlegt, hier einen Burger King aufzumachen, aber so berufsbegleitend habe ich mich dann wirklich beschäftigt und habe gemerkt, nee, das ist vom Aufwand her nicht zu schaffen. Zumal ich dann auch damals in eine Führungsfunktion reingewachsen bin, habe ich auch 7 Jahre gemacht. Habe ich halt damals schon dieses Thema E-Books, das war noch vor diesem ganzen Hype, habe dann ein Buch geschrieben und da ging es dann letztendlich um Auseinandersetzung mit sich selbst, Geldstruktur und all sowas. Und wenn man das jetzt unter die Überschrift packen, all das, was wir leider in der Schule oder im Studium nicht lernen, dann wird wahrscheinlich für viele ein Schuh draus. Und ich habe ganz viele Ratgeber selbst gelesen, geguckt, Videos, Seminare gewesen und überall wird einem immer erzählt, was man macht, aber leider selten wie. Und das habe ich kombiniert in diesem Buch integriert und so zusammengebaut. So, und daraus ist dann letztendlich alles entstanden, was ich mir jetzt so aufgebaut habe, bis hin zu Coaching-Programmen, Trainings, Ausbildung und so weiter. Das heißt, mein Ansatz war mal, ich schreibe ein Buch, vermarkte das und nehme darüber zusätzlich Geld ein. Und darüber, lange Geschichte ein bisschen, aber darüber ist für mich mal so dieser Slogan, der Weg ist das Ziel, habe ich es irgendwann mal verstanden, was das bedeutet. Weil letztendlich bin ich mit einer ganz anderen Ansatz gestartet und was da jetzt letztendlich draus geworden ist, habe ich damals noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
Und jetzt sagst du, bin ich in die Finanzbranche reingerutscht oder in den Finanzbereich. Was meint denn das für dich? Also ich muss immer bei diesem Wort Finanzbranche komischerweise sofort an Versicherung denken.
Stimmt. Ja, das ist tatsächlich auch so meine Denke noch dabei, auch nach wie vor. Tatsächlich sind das alles Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe, die ich für mich selbst umgesetzt habe. Das heißt, gestartet bin ich tatsächlich mit Immobilien. Habe jetzt knapp über 30 Wohneinheiten, bin jetzt über 10 Jahre als Immobilieninvestor unterwegs, also hat mir auch eine gewisse Expertise aufgebaut. Habe dann irgendwann das Börsenleben wieder mit dazu genommen, weil in meinem vorherigen Leben hatte ich gesagt, nie wieder Börse. Bin da so dermaßen auf die Klappe gefallen. Bis ich dann aber auch mich mehr mit mir beschäftigt habe und verstanden habe, hey, da ist nicht die Börse dran schuld gewesen, sondern ich, weil ich habe da in Dinge investiert, die ich gar nicht verstanden habe. Und so habe ich damals dann auch verschiedenste Seminare besucht zum Thema Optionshandel. Das ist so mein Nischengebiet geworden oder meine Expertise, die ich aufgebaut habe. Und vor knapp über 4 Jahren, also ich habe ja auch regional damals ein Netzwerk aufgebaut, sind immer mehr Leute, weil sich es rumgesprochen hat, auf mich zugekommen. Mensch, kannst du mir das nicht auch mal zeigen? Ich habe hier und da mal noch eine Frage. Dann habe ich damals eine Trainingsgruppe gestartet, wo jetzt mittlerweile ein sehr strukturiertes Ausbildungsprogramm draus geworden ist. Und letztendlich, wenn ich jetzt so sage, was sind meine Produkte, dann sind es so mein Wissen und Erfahrungen. Das heißt, all das, was ich dann anderen Leuten vermittle, habe ich selbst für mich umgesetzt. Und Kernbereiche sind Immobilien und Börse. Gibt es dann auch so andere Dinge, weil nicht für jeden sind halt Immobilien und Börse was und das zeige ich im Prinzip anderen auch. Wobei da kann es dann sein, dass das ein oder andere bei gibt, wo ich dann sage, da kann ich dann nicht in der Tiefe begleiten. Ja.
Und sag mal, jetzt, wenn ich jetzt so das, was du gesagt hast, Revue passieren lasse, Studium gemacht, dann im Studium schon begriffen, nee, das ist es nicht. Dann eigenes Buch geschrieben, das genutzt, um Geld zu verdienen und heute 30 Wohneinheiten besitzen. Jetzt ist es ja so, um in der Regel Immobilien zu kaufen, brauche ich eine gute Bonität oder eine vernünftige Bonität, um bei einer Bank auch eine Finanzierung zu bekommen. Buch, ich weiß ja nicht, wie erfolgreich dein Buch ist, aber was ich immer höre, ist, dass mit Büchern nicht sonderlich gut Geld zu verdienen ist. Wie hast du denn sozusagen dein Einkommen dann nach dem Studium bestritten, um auch diese Bonität aufzubauen?
Naja, ich habe ja nach dem Studium direkt bei Volkswagen, habe ich ja vorhin so angedeutet, bei Volkswagen wieder gearbeitet und habe da lange Jahre gearbeitet. Ich war dort 7 Jahre Führungskraft. Und man verdient da jetzt auch nicht schlecht. Das heißt, die Bonität für die Bank ist dann schon sehr gut gegeben. Das heißt, mein Immobilienbestand habe ich mir schon mit der Rückhalt von VW aufgebaut. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe immer die Philosophie gefahren, möglichst kein oder wenig Eigenkapital einzubringen. Und das hört sich immer so schön und toll an, wenn man auch jetzt so viel bei YouTube und so weiter dann dazu hört. Das ist halt auch kein Selbstläufer. Also da schreit die Bank jetzt auch nicht Hurra. Das heißt, da muss man halt auch gucken, wie man das Ganze umsetzt und das Konzept muss halt auch immer stimmen. Das heißt, was ich mal gelernt habe, ist, es zählt halt nicht nur die Bonität, sondern es zählt halt auch letztendlich, mit was für einem Konzept will man da rangehen, wie sieht die Immobilie aus. Wenn ich dann natürlich schon das ein oder andere bei einer Bank gemacht habe, dann kennt die einen und dann ist die auch durchaus bereit, mehr mit einem zu machen.
Ja.
Und solche Dinge spielen da natürlich auch noch mit rein.
Ich würde jetzt zu dem Thema sagen, grundsätzlich ist ja die Bank daran interessiert, Geld zu verleihen. Ne?
Ja,
sie ist, damit verdient sie ihr Geld. Ja? Dementsprechend hat sie ja grundsätzlich auch nichts gegen eine 100%, 110% Finanzierung, aber eben immer nur dann, wenn du glaubhaft machen kannst, dass du die Kohle auch zurückzahlst. Ne? Ich meine, darum geht es ja, genau. Geht's ja am Kern. Und ich denke, dann ist es immer möglich. Also ich habe auch die letzten 4 Wohnungen tatsächlich nach diesem Ansatz finanziert. Ich habe gar keinen Cent Eigenkapital eingebracht, also sogar teilweise 120% wahrscheinlich Finanzierung gemacht, mit Möbel noch mit reingepackt und so weiter. Muss aber auch dazu sagen, dass bei mir natürlich ein sag mal, das Risiko einer Nachbeleihung jetzt nicht so dermaßen groß wäre, weil dann habe ich nebenbei auch die Kohle, um auch so einen Fall abzudecken. Ich glaube, das wird ja immer als großer Angstpunkt dieser 110, 120% Finanzierung genannt. Mhm. Den sollte man dann sicherlich auch kennen. Oder wie denkst du zu diesem Thema?
Ja, klar. Ich meine, das ist ja dann so die Gesamtbonität. Wie bin ich aufgestellt? Und gibt ja auch zum Beispiel so eine Strategie, dass ich dann einfach Kapital bei der Bank erstmal hinterlege. Dann muss ich es nicht direkt einbringen. Also da gibt es dann verschiedenste Wege, wenn man da erstmal eingetaucht ist. Deswegen, das ist, wenn man diese Hürde genommen hat, erstmal so die ersten Wohnungen zu machen, dann kann da durchaus einfach so eine, ja, so ein Domino-Effekt einsetzen. Das ist dann, ist natürlich auch, Mark, wirst du dann wahrscheinlich auch kennen, wenn man sich mit anderen Leuten über Immobilien unterhält, ja, das ist doch großes Risiko, wenn da einer mal nicht die Miete zahlt. Das ist immer so diese Standardantwort, die ich kenne. Und wenn ich dann natürlich noch mehr haben möchte an Wohnungen, dann wird die vermeintlich das Risiko größer. Und dann sage ich immer einfach, ja, wie schaut's aus? Wenn du eine Wohnung hast, da zahlt jemand die Miete nicht, oder du hast 50 Wohnungen und da zahlt einer die Miete nicht, wo ist jetzt das größere Problem oder Risiko? Und
Ja.
dann ist es meistens schon geklärt.
Ich sehe es ja bei meinen fünf schon, ne? Wenn da jetzt einer die Miete nicht zahlen würde, würden die anderen vier den einen schon tragen, ne? Weil die anderen vier eben derart Cashflow-positiv sind, ne? Und
Ja.
dementsprechend, und ich finde immer dieses Mietausfallrisiko, das halte ich für derart klein, schon allein, weil du dir ja in der Regel den Mieter aussuchst. Jetzt kannst du dich natürlich auch täuschen in deiner Auswahl. Aber wenn der Mieter quasi kündigt als Beispiel, hast du 3 Monate Zeit, um Nachfolger zu finden. Jetzt weiß ich nicht, wo deine Wohnungen liegen, aber bei mir ist das in der Regel, also ich habe ja nur sozusagen Berlin-Hamburg Wohnung, dann brauchst du keine 2 Stunden, um einen Nachmieter zu finden. Ne? Bin aber jetzt dabei, auch in Ostdeutschland Mehrfamilienhäuser zu kaufen und bin mal gespannt, da wird sicherlich nicht ganz so fix sein, ja. Aber 3 Monate Nachmieter zu finden, weiß ich nicht, ich finde
Ja,
das nicht so ein
ja.
großes Risiko. Ja.
Ja, das stimmt.
Ja. Und sag mal, 30 Wohneinheiten hast du. Dein Ziel war es, nicht arbeiten zu müssen. Da war deine Betonung auch drauf. Hast du dieses Ziel erreicht oder wann hast du es auch erreicht? Wann war dieser Punkt?
Ja, tatsächlich hatte ich mir gesagt, vom damaligen Ausgangspunkt her mit 43 möchte ich das nicht mehr arbeiten müssen. Das hatte ich nicht ganz geschafft, aber ich bin mit 43 dann bei Volkswagen rausgegangen, habe mich da jetzt erstmal freistellen lassen und bin jetzt seit 4 Jahren bei VW raus, sprich, ich bin da nicht mehr Angestellter, seit 4 Jahren selbstständig und meine Hauptbeine sind eben Immobilien, Börse und das Training. Und ja, das reicht aus, um davon leben zu können. Und ja, ist immer die Frage, Definition, was heißt das jetzt nicht mehr arbeiten zu müssen? Das ist immer dieser Hype, finde ich, um passives Einkommen oder finanzielle Unabhängigkeit. Dann könnte man es jetzt wieder so philosophisch sagen, wenn ich die Arbeit mache, die mir komplett Spaß macht, dann arbeite ich ja nicht mehr. Dann muss ich auch nicht mehr arbeiten, ist natürlich jetzt auch relativ. Deswegen betone ich immer so aus finanzieller Sicht nicht mehr arbeiten müssen. Und für mich ist immer dieses passive Einkommen, da gehört halt auch immer mit dazu, dass ich einen gewissen Aufwand betreiben muss, um überhaupt ein passives Einkommen zu generieren. Und mir gefällt da immer eher so die Definition, ich bekomme Geld für sehr wenig Zeit. Und wenn ich jetzt gucke an der Börse, wenn ich da ja tatsächlich ja, im Schnitt 1 Stunde die Woche mich ransetze, gut, dadurch, dass ich mir jetzt so einen beruflichen Zweig auch noch ausgesucht habe, beschäftige ich mich zwangsläufig damit, aber mir reicht 1 Stunde die Woche aus, um mir da so viel Geld zu generieren, dass ich davon leben kann. Und das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, als wenn ich sage, ich bin ja 40 Stunden in meinem Job drin. Jetzt könnte ich sagen, es ist jetzt kein passives Einkommen. Aber bei 1 Stunde die Woche finde ich das doch sehr überschaubar.
Ja, Hendrik, das mag ja für viele interessant, jetzt fast schon unglaublich klingen, dass in 1 Stunde die Woche im Grunde ein relativ vernünftiges Einkommen erzielt werden kann. Ich sagte ja schon, ich bin ja auf dich gekommen über einen paar Teilnehmer von Die wichtigste Stunde und wir haben da inzwischen auch so viele Menschen, die sich für den Optionshandel interessieren. Einige waren bei dir, andere haben einen anderen Coach oder Trainer genutzt, aber auch ein Teilnehmer von uns, der ist mal mit Immobilien finanziell frei geworden, hat dann irgendwann auch den Optionshandel entdeckt und sagte zu mir: Ey Maurice, weißt du was? Es ist so viel geiler, der Optionshandel, weil ich bin nicht mehr von anderen Menschen abhängig. Bei meinen ganzen Immobilien war ich von so vielen Menschen abhängig, ja, sei es irgendwie der Mieter mal ganz oben vielleicht, ja, die Hausverwaltung, ja, Käufer, Verkäufer, also im Immobilienprozess sind ja wirklich viele Menschen involviert, bei Optionshandel eben nicht. Und deswegen will ich mit dir heute auch nochmal in die Nummer reingehen, ja, was du da im
Gerne.
Optionshandel machst, was da deine Einstellung zu ist. Aber erst noch mal die provokative Frage vielleicht. Kann man denn wirklich so leicht nebenbei ein weiteres Einkommen erzielen? Du hast es ja bei VW dann im Grunde schon angestoßen, diesen Prozess, ne? Als Angestellter dir zu überlegen, wie kann ich mir nebenbei ein Einkommen aufbauen?
Streichen wir mal das Wort leicht, weil das ist natürlich immer relativ, weil es kommt immer ganz drauf an, finde ich, wie liegt einem eine Sache? Habe ich Bock auf Immobilien? Habe ich Bock auf Optionszahler? Habe ich Bock auf irgendwas anderes? Und je mehr mir eine Sache Spaß macht, ich meine, das ist völlig logisch erstmal, umso leichter fällt es mir dann natürlich. Kann man das grundsätzlich, sei erstmal ganz klares Ja, mit dem Aber. Und ich habe mir das Ganze ja berufsbegleitend aufgebaut und das war immer so ganz spannend, weil wenn ich mit anderen mal drüber gesprochen habe und die gesehen haben, was so auf meiner Webseite wieder passiert ist und all sowas, fragt ihn halt immer, Mensch, wann machst du das denn immer? Das war mir persönlich gar nicht aufgefallen. Und wenn ich bei manchen gesagt habe, ja, ich habe ja noch keine Kinder, dann war das für die immer schon erledigt, Haken dran, ach so, naja, dann geht das ja. Aber die eigentliche Antwort war für mich dann eine ganz andere. Und die es für mich dann einfach klar gemacht hat. Ich habe das gar nicht mehr so gespürt, dass das halt so nebenbei entstanden ist. Sondern ich habe für mich einfach, das hat mit Geld gar nichts zu tun, klare Motive im Leben gefunden. Und für mich war eins der Beweggründe, ne, ich möchte nicht mehr finanziell arbeiten müssen. Dann ist die Frage, warum, ne, um einfach unabhängiger zu sein, mein Leben selbst gestalten zu können. Und wenn ich dann mal Kinder habe, dann will ich auch Zeit für die haben. Ich will flexibel sein. Jetzt sind meine beiden 3,5 und 5,5, also jetzt im Zeitpunkt, wo wir das Interview aufnehmen. Und das war damals, ich habe vorhin gesagt, ich war 7 Jahre Führungskraft. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Und ich war da auch auf einer, nicht nur typisch angestellt, sondern auf einer typischen Karriereschiene. Und da war ich kurz vor der nächsten Hürde, um sozusagen nochmal das nächstgrößere Geld zu bekommen und all solche Dinge, wo natürlich auch so die Schattenseiten dazu gehören, wie zum Beispiel sehr hoher Zeitaufwand. Und das beißte sich natürlich mit dem Thema, wenn ich mal Kinder habe, will ich Zeit für die haben. Und in dem Moment, wo klar war, wir bekommen ein Kind, war das für mich so ein Trigger, der einfach alles umgelegt hat. Und da fiel es mir viel leichter zu entscheiden, ich gehe jetzt aus der Führungsfunktion raus, ich werde wieder Sachbearbeiter, ich gehe in Teilzeit und kurz danach bin ich komplett rausgegangen. Das waren für mich die tatsächlichen Game Changer, dass ich konkrete Lebensmotive für mich gefunden hatte. Und wenn man das für sich findet, ist für mich einfach, das für die meisten ist immer dieses ganze Thema Mindset immer irgendwie so, ach, lass mich damit in Ruhe und so weiter. Aber tatsächlich ist das für mich eigentlich der Hauptpunkt dann dabei. Und dann, wenn man das für sich gefunden hat, um die Eingangsfrage, dann kann es auch leicht sein, nebenbei sich etwas aufzubauen.
Ja, es ist ganz, ganz spannend, dass du es sagst, weil es beschreibt das von mir auch ziemlich gut. Also viele, viele fragen mich auch immer, wie machst du das Ganze, ne? Du bist Head of Business Development von einer der größten deutschen Online-Marketing-Agenturen. Du hast diese Community, die wichtigste Stunde.de aufgebaut. Du hast die Smart Seller Academy. Du hast jetzt gerade ein Buch geschrieben, was jetzt im Januar veröffentlicht wird. Wie machst du denn das immer, ne? Und ich weiß da auch immer nicht so eine richtige Antwort drauf. Ich habe auch gar nicht in meinem Leben das Gefühl, dass ich so viel beschäftigt bin, ja. Also ich fühle mich im Grunde, dass ich relativ viel Zeit auch habe im Leben, weil ich das, was ich da tue, überhaupt nicht als Arbeit wahrnehme. Ja, es macht mir einfach so Spaß. Ich mache die Dinge mit so einer Freude und dementsprechend ist das Leben für mich, nicht Arbeiten. Ja, es ist einfach mein Leben. Ja, und jetzt mit dem Zeitpunkt betrifft mich auch ganz gut, weil ich habe jetzt auch gerade letzte Woche mit dem Chef meiner Agentur quasi gesprochen und auch mit ihm mich geeinigt, dass ich zum 30.05. nächsten Jahr das Angestelltenverhältnis aufgebe. Ich werde nach wie vor was für die Agentur tun, aber eben nicht mehr im Angestelltenverhältnis, um eben genau auch, wir sind gerade frisch Eltern geworden, um eben auch noch mehr Priorität auf meine Zeit zu haben. Ich finde, ich habe alle Freiheiten der Welt in meinem Angestelltenjob. Mich kontrolliert da keiner, ja. Ich kann machen, was ich will, wenn die Ergebnisse stimmen und so weiter. Ich finde es aber trotzdem immer noch, ich finde es trotzdem immer noch eine Einschränkung, die ich nicht haben möchte mehr in meinem Leben. Also dieses allein, dass Urlaubstage definiert sind. Ja, ich möchte, dass kein fremder Mensch über meine Urlaubstage entscheidet und schon gar nicht, wie viele das sind und wann es sind. Und ich möchte auch nicht in irgendein System eintragen müssen, wann ich arbeite, wie lange ich arbeite, weil das total unwesentlich ist im Leben. Sondern was aus meiner Sicht immer zählt, sind die Ergebnisse. Und deswegen... Genau. Arbeite ich zum Beispiel auch im Vertrieb, weil da kann man messen. Und dann kannst du zu mir sagen, Maurice, du Arschloch, warum hast du nicht so viel gearbeitet, wenn die Ergebnisse nicht stimmen? Aber du kannst nicht zu mir sagen, Maurice, du Arschloch, wenn du gerade 2 Millionen mehr an mir verdient hast. Ja? Das hat mir immer gut gefallen am Vertriebsjob. Aber da habe ich mich sehr, sehr wiedergefunden. Wir haben jetzt über 2 Begrifflichkeiten im Grunde schon gesprochen oder sie angeteasert. Nummer 1, finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit. Nummer 2, auch so ein bisschen in Richtung passives Einkommen. Was hältst du von diesem gefühlten Hype, den es jetzt auch darum gibt?
Ja, also nur bedingt etwas, ne? Wie ich schon lange gesagt hatte. Also ich halte mehr von dem Konzept mit wenig Zeit, hohen Ertrag oder wie du es gerade auch gesagt hast, ne? Es geht immer um Ergebnisse dann dabei. Und ich kann hier mal auch mit wenig Zeitaufwand das meinen Lebensunterhalt bestreiten. Das geht eben gut. Und ja, passives Einkommen, ich beschäftige mich jetzt, ich glaube, fast 15 Jahre mit diesem ganzen Thema, finanzielle Unabhängigkeit und allem. Und leider ist mir bis heute noch nicht so richtig was untergekommen, wo ich sage, da packe ich jetzt irgendwie Geld rein und dann kommt irgendwie das Ganze von allein wieder raus und wird mehr. Okay, wenn man jetzt an der Börse Dividenden, das kennen die meisten, da funktioniert das sicherlich. Aber wie viel Kapital muss ich dann liegen haben, um davon leben zu können? Das können die wenigsten dann halt. Und deswegen sehe ich das immer relativ. Also auch Immobilien, wir hatten ja eben auch schon drüber gesprochen. Also da bedarf es, das ist kein Selbstläufer, da bedarf es erstmal, sich selbst reinzuarbeiten, sich was aufzubauen. Und wenn das dann läuft, dann kann man das gern in eine Verwaltung geben. Und dann muss man sich nicht mehr zwingen, wenn man eine gute Verwaltung hat, drum kümmern. Und dann habe ich auch wirklich ein echtes passives Einkommen. Muss sicherlich noch das ein oder andere mal drauf gucken. Aber bis ich da erstmal hinkomme, das ist aus meiner Sicht immer erstmal ein Weg. Der kann schnell gehen, der kann lange dauern. Aber jetzt zu sagen, hier von heute auf morgen, ich habe jetzt passives Einkommen, ja, habe ich einfach auch schon zu viele Dinge erlebt, was einem da immer alles versprochen wird und dann waren das irgendwelche, es gibt ja leider auch ganz viele schwarze Schafe in diesem Bereich und deswegen bin ich eher ein Freund, wirklich mit soliden Themen sich das auch aufzubauen. Die Börse, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob solide ist, aber aus meiner Sicht ist jedes Investment halt ein Risiko und eine Wette. Das sehen manche vielleicht negativ, ich sehe es erstmal positiv, aber mit genügend Wissen und Erfahrungen kann ich doch das Chance- und Risikoverhältnis immer besser für mich steuern. Das ist der Punkt dann dabei.
Eine ganz interessante Überleitung, glaube ich, zum Optionshandel, wo wir jetzt ja. im zweiten Thema reingehen wollen. Da bist du ja sehr stark über dieses Thema, habe ich dich quasi über Umwege jetzt kennengelernt. Ja? Ja. Und der erste Part jetzt mit dem, ich sag mal, Geldtrainer, mit deinem Hintergrund, da bin ich erst dann darüber drauf gestoßen. Optionshandel, ich betreibe noch keinen Optionshandel, bin aber immer mehr inspiriert, auch schon durch einen Impulsvortrag von Marco und auch Martin. Ich glaube, Martin kennst du, der war auch bei dir, ne?
Ja, ja, genau.
Und bin da sehr inspiriert auch durch die Gruppe. Kannst du mal kurz erklären, was überhaupt Optionen sind? Und sind Optionen das gleiche wie Optionsscheine?
Ja, genau, das wird hier häufig tatsächlich verwechselt. Das schon mal vorweg. Nein, es ist nicht das gleiche. Das liegt daran, dass hier Optionsscheine schon seit Jahren verbreiteter sind. Da verdienen die Banken meistens sehr gutes Geld mit, wobei man selbst auch gut Geld mit verdienen kann. Ist aber ein anderes Produkt. Blöderweise ist es an der Börse so, dass viele Begrifflichkeiten immer doppelt belegt sind oder unterschiedlich benutzt werden. Und deswegen denken die meisten immer Optionen eben auch an Optionsscheine. Vielleicht mal kurz eins vorweg, weil wir haben jetzt schon über Immobilien und Börse und so weiter gesprochen. Kurze Anekdote dazu. Ich war früher auch bei vielen unterschiedlichen Seminaren zu dem Thema. Und das war immer ganz spannend, weil der Immobilieninvestment-Trainer hat in seinen Eingangsfolien erzählt, wie schrecklich doch die Börse ist und du musst unbedingt Immobilien machen. Der Börsentrainer wiederum hat erzählt, wie schrecklich Immobilien sind, du musst unbedingt Börse machen und hat natürlich da die Vorteile aufgezeigt. Ich bin in beiden Welten zu Hause, finde es total super und letztendlich kommt vielleicht auch daher, dass ich auch aus dem Kampfsport komme, wo sich auch mal drum gestritten wurde, was ist eigentlich so der beste Kampfsport. Letztendlich ist es mal das, in dem, was man tut, kann man da einfach gut werden und dann ist einem vom Prinzip her erstmal egal, was man macht. Und es steht immer so das Ziel dahinter. Das heißt jetzt, Optionshandel oder Immobilien sind für mich nicht das Maß der Dinge, aber es sind für mich die Dinge, die für mich total super funktionieren. So, und Optionen, um das erstmal ganz kurz zu beschreiben, ist erstmal nichts anderes. Deswegen reden viele davon, dass es schon seit Jahrtausenden gibt. Ein Vertrag, mündlicher oder schriftlicher Vertrag mit jemandem. Und dazwischen gibt es halt jemanden, der das halt regelt und das ist halt die Börse. Und jetzt das Lieblingsbeispiel, was ich immer bringe, wir haben hier in Wolfsburg meines Wissens nach nur zwei Schlüsseldienste. Den einen, den kenne ich ganz gut. Und wenn der halt angefragt wird zu einem Angebot, dann sagt der halt im Kundengespräch, ja, ich komme raus, ich gucke mir das an, mache ein Angebot. Das ist mal meine Zeit, dafür möchte ich 100 Euro haben. Solltest du mich hinterher beauftragen, rechne ich dir die 100 Euro an. Das ist wahrscheinlich ein Beispiel, was viele kennen. So, dann kommt er her, guckt sich das Ganze an, macht hinterher ein Angebot von 1000 Euro für die Schließanlage und was steht bei dem Angebot unten drunter? Ich halte mich 4 Wochen an dieses Angebot gebunden. Kennst du wahrscheinlich auch solche Angebote. So, und jetzt habe ich 4 Wochen Zeit, um bei ihm zu sagen, macht das für mich oder nicht? Das heißt, ich kann praktisch das gleiche Angebot nochmal nehmen und es irgendwo anders vergleichen, um Gefühl dafür zu bekommen, sind die 1000 Euro jetzt gut oder schlecht. Und ja, that's it. Und das ist nichts anderes als eine Option.
Und jetzt ist es doch so, wie ich verstehe, beim Optionshandel, wenn du jetzt dein Beispiel hast, ne, ich habe jetzt dieses Angebot, die Tür jetzt da reparieren zu lassen für 1000 Euro und vergleiche jetzt und ja, komme nur auf Angebote für 1,5, für 1,8 und so weiter. Jetzt könnte ich doch theoretisch auch das jetzt jemandem anders verkaufen, oder? Also sagen, du hast auch dieselbe Problem, hier willst du das für 1200 verkaufen. Entsteht so der Gewinn beim Optionshandel?
Das kann man tatsächlich dann auch so betreiben, dass man diesen Deal weitergibt. Aber um erstmal die so ganz einfach zu verstehen, du hast mich jetzt beauftragt als Schlüsseldienst
Ja.
und entweder nimmst du das Angebot jetzt von mir an oder nicht. Übertragen wir das mal auf die Börse. Was weiß ich, ich habe jetzt von Volkswagen geredet, sagen wir VW steht gerade an der Börse bei 200 Euro. So, jetzt guckst du dir die ganze Börsenwelt halt an und im Charttechnik hast dich ein bisschen mit beschäftigt und hast jetzt die Vermutung, dass die Aktie demnächst steigen wird. Jetzt kannst du natürlich ganz klassisch, wie es viele kennen, die Aktie kaufen, wartest ab und ja, wenn die Aktie gestiegen ist, verkaufst du wieder und machst damit Gewinn. Musst natürlich 200 Euro für aufwenden. Wenn wir das jetzt mal 100 nehmen, jetzt sagen wir mal so eine höhere Stückzahl, dann sind wir bei 20.000 Euro. Jetzt kannst du aber auch eine Option drauf handeln, die darauf setzt, dass der Kurs steigt. Im Prinzip ist das gleich, was wir gerade mit dem Schlüsseldienst hatten. Das heißt, wir machen einen Deal miteinander, dass ich dir die Aktie innerhalb der nächsten 4 Wochen für 200 Euro geben würde. So, damit du aber das Recht, also du kannst das jederzeit bei mir einfordern innerhalb der nächsten 4 Wochen. Und das mache ich natürlich nicht einfach so, sondern dafür möchte ich natürlich Geld haben. Und dafür zahlst du jetzt eine Prämie an mich. Sagen wir mal 5 Euro. So, ich habe die Aktie ja vorher irgendwann mal für 190 gekauft. Das heißt, wenn ich sie jetzt für 200 Euro abgeben muss, dann ist das nicht zwingend schlimm für mich. So, du hast mir 5 Euro gegeben. Innerhalb der nächsten 4 Wochen steigt die jetzt auf, was weiß ich, 250 Euro. Ja, jetzt die Frage, ne? Kaufst du sie jetzt an der Börse für 250 oder ziehst du dein Recht, was du dir ja gekauft hast, dass du so für 200 bei mir bekommen kannst? Natürlich holst du für 200 bei mir. Was kannst du theoretisch dann machen? Du verkaufst sie gleich wieder an der Börse für 250. So hast die 200 Euro investiert, hast die 5 Euro vor mir gegeben und 250 hast du wieder verkauft, also hast du 45 Euro Gewinn gemacht. Ist jetzt ein Extrembeispiel, weil wie viel hast du aufgewendet? 5 Euro. Und aus 5 Euro hast du letztendlich 45 dann gemacht. So einen starken Wachstum gibt es nicht immer. Ist jetzt einfach nur, um es mal plakativ zu erklären. Aber es ist nichts anderes als der Deal mit dem Schlüsseldienst. Wir sind miteinander einen Deal eingegangen. Und das ist jetzt erstmal grob erklärt Optionshandel. Also ein Ansatz davon.
Ich überlege gerade nochmal. Beim Optionshandel, aber du hast jetzt die 100 auch erwähnt. Ich glaube, 100 ist auch immer so eine Größe, ne?
Ja, das hängt damit zusammen. Man spricht immer von Kontrakten und ein Kontrakt sind immer 100 Stück. Das heißt, wenn umgangssprachlich gesagt wird, ich handle jetzt eine Option, dann machst du gleichzeitig immer 100 Optionen. Man kann das fast nicht anders machen.
Und jetzt nochmal das Beispiel. Ich vermute, dass... ich meine, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, dann vermute ich ja auch, dass sie steigt. Sonst würde ich sie ja nicht kaufen.
Ja, genau.
So. Und jetzt habe ich eine andere Option, nämlich die Option, die ich auch ziehen kann. Das heißt, ich vermute jetzt, dass Alibaba steigen wird. 18.11. Ja. sind jetzt Quartalszahlen. Das ist ganz lustig, können wir uns danach mal anhören. Also 18.11. sind Quartalszahlen von Alibaba und JD.com. Bin stark investiert, glaube, dass die steigen. So, jetzt könnte ich an die Börse gehen und eine Option ziehen. Jetzt nochmal. Ich kaufe so eine Option und wie passiert es dann? Erklär es mal bitte nochmal.
Also du kaufst die Option auf Alibaba.
Ja.
Und hast damit das Recht, dass du dir die jederzeit zu dem Strike, nennt man das dann, also zu dem Wert, womit du die Option gekauft hast, die jederzeit zu dem Wert kaufen kannst. Weißt du, wo steht Alibaba jetzt? Weißt du das?
Ob 160 Dollar irgendwie.
160 so. Dollar. Das heißt, wenn du jetzt, du kannst jeden anderen Strike nehmen, aber wenn wir jetzt 160 Dollar nehmen, dann kannst du die jederzeit für 160 Dollar dir holen von jemandem.
Und dafür bezahle ich den anderen, weil der besitzt auch die Aktien?
Sollte er tun, muss er nicht zwingend, dass er das machen kann, aber sollte er natürlich tun, weil sonst hat er hinterher ein Problem. Wenn er nicht weiß, wie damit zu handeln ist und er hat die Aktien nicht und die Aktie ist jetzt die Alibaba auf 200 an der Börse gestiegen und er muss sie dir jetzt für 160 geben, dann muss er seine Börse für 200 kaufen, um sie dir für 160 weiterzugeben. Das wäre ein bisschen mit Zitronen gehandelt.
Ja. Und dafür, dass er mir das Recht einräumt, bezahle ich ihn, richtig?
Genau.
Ja, und anders, wenn ich jetzt schon ganz viele Alibaba-Aktien habe, was ich tue, kann ich dir auch also das Recht einräumen.
Genau, hast du schon mal was von Aktien vermieten gehört?
Nee,
das wird... so, ich sage mal so schön, dass das Marketing-Deutsch zum Optionshandel, wenn jemand immer sagt, ich zeige dir, wie du deine Aktien vermieten kannst, dann weiß ich immer schon, da dreht es sich um Optionshandel. Natürlich kannst du deine Aktien nicht vermieten, aber es lässt sich damit ganz gut erklären. Jetzt hast du Alibaba-Aktien für 160 Dollar gekauft, bist dir jetzt nicht sicher, ob die demnächst steigen werden, vielleicht laufen sie seitwärts, und verkaufst jetzt eine Option, in dem Fall ein Call und Put, spricht man, das wäre in diesem Fall ein Call, auf deinen Bestand von Alibaba-Aktien und räumst damit, wie du gerade sagtest, jemand anderen das Recht ein, dass er sie jederzeit für beispielsweise 170 bekommen kann.
Und jetzt gibt es doch noch die andere Version, also diese Version von wegen... also ich habe jetzt Alibaba, ja, ich glaube, dass die jetzt steigen wird, ja, es ist jetzt bei 160, sagen wir mal, aber natürlich habe ich auch keine Glaskugel, ja, und kann ja auch sein, durch irgendwelche Umstände, dass sie wieder sinkt, ja, und sie sinkt von 160 nochmal auf 120, und ich kann doch diesen Fall auch irgendwie absichern, dass ich jetzt sage, wenn die jetzt auf 120 abfällt, dann versichere ich, dass ich Alibaba kaufe und dafür auch irgendeine Prämie kassieren. Wie ist denn der Fall?
Ja, gibt es so und so Möglichkeiten. Also im Prinzip ist das tatsächlich der Grund, wofür mal Optionen geschaffen wurden. Und letztendlich auch immer die Frage beantwortet, hey, wenn ich jetzt meine, dass diese Option hier Sinn macht, warum gibt es einen Deppen auf der anderen Seite, das handelt? Also mir das Ding dann verkauft, diese Option beispielsweise, weil ich mit Optionen meinen Aktienbestand absichern kann. Das heißt, die wurden mal geschaffen, um Depots zu hedgen. So, das heißt, wenn du einen Alibaba-Bestand da hast und du bist jetzt nicht sicher, wie es demnächst weiterläuft und du möchtest es erstmal auf Totalverlust absichern, dann kannst du dir zum Beispiel eine Option bei 120 oder 140 Strike-Wert kaufen. Und wenn die Aktie dann eben fällt, dann hast du immer noch das Recht, zu diesem Strike-Wert, den du vereinbart hast, die Aktie noch zu verkaufen. Also beispielsweise hast du jetzt für 140 dir so eine Option gekauft und die fällt auf 100. Dann ist ja dein Aktienbestand bis auf 100 im Minus, aber diese Absicherung gibt dir das Recht, die für 140 beispielsweise wieder wegzugeben und damit begrenzt du deinen Verlust.
Ah ja.
Optimalerweise machst du es sogar so, dass du gar keinen Verlust einfährst, aber das kostet natürlich mehr Geld. Ist genauso wie eine Autoversicherung. Wenn du da dich komplett gegen Totalverlust absichern willst, dann ist es dann halt ohne Selbstbehalt. Und dann ist natürlich die Versicherung ein bisschen teurer.
Und in dem Zusammenhang Optionshandel habe ich auch das Wort Stillhaltergeschäft gelesen. Was genau ist das jetzt wiederum?
Ja, aus meiner Sicht irgendwie auch ein ungünstig gewählter Begriff. Also die Idee, die dahinter steckt, wir hatten jetzt eben schon die Variante, ich verkaufe eine Option und bekomme dafür Geld. Und in dem Moment, wo ich das tue, bin ich ein sogenannter Stillhalter. So, warum ist das so? Weil ich verkaufe jetzt eine Option und halte still, dass der Deal letztendlich so aufgeht, wie ich ihn dann in den Markt gesetzt habe. Und darauf setze, dass die Option letztendlich wertlos verfällt, weil dann ist die nichts mehr wert und dann bleibt das Geld bei mir. Wenn ich es jetzt mal ganz überspitzt sehe, wenn ich mir eine Aktie kaufe, dann und darauf setze, dass die steigt, dann setze ich mich auch hin und halte still. Aber dann bin ich kein Stillhalter.
Okay.
Also, wenn du hörst Stillhalter, dann ist das immer derjenige, der Optionen verkauft und dafür Prämien bekommt. Und wenn man das immer wieder systematisch macht, kann man ja nicht nur ganz nette Rendite, sondern kann ein unheimlicher Renditeturbo sein.
Und was ist aus deiner Sicht, wenn du jetzt eine ganz nette Rendite beziehungsweise ein Rendite-Turbo ansprichst, was ist aus deiner Sicht so ein realistisches Ziel oder vielleicht auch anders? Was hast du jetzt die letzten Jahre in dem Bereich erzielt?
Ja, das ist mal so die spannende Frage, ne? Was ist da überhaupt für mich drin? Und gut, das eine, was ich vorhin sagte, mir reicht da so eine Stunde die Woche, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber da ist ja natürlich immer die Frage, wie viel Grundkapital liegt dann in so einem Depot? Wenn ich, was weiß ich, 5 Millionen im Depot habe, das hört sich natürlich auch super an, da kann ich aber allein schon von Dividenden wahrscheinlich leben.
Ich hoffe, dass du dann davon leben kannst, wenn du ein
Ja.
Depot hast und nicht so große Konsumausgaben hast.
Das stimmt. Wenn, dann hat man echt was falsch gemacht, wenn dann nicht. Nee, also es gibt auch verschiedene andere Trainer, die werben damit konkreten Zahlen. Das wirst du bei mir auf der Webseite nicht finden. Ich erzähle das dann meistens mal so auf der Tonspur. Meine seriöse Antwort ist immer so 2 bis 4% Rendite. Das allerdings pro Monat und nicht im Jahr. Das finden manche schon immer nicht ganz greifbar. Tatsächlich ist da deutlich mehr realistisch. Also ich sage mal so im Schnitt irgendwas um die 4 bis 6% halte ich sehr machbar nach einer gewissen Zeit, wenn man sich damit beschäftigt hat, hinzubekommen. Da geht natürlich auch mehr, aber dann ist das Risiko einfach größer. Wenn man das Ganze systematisch betreibt, sage ich mal so als Einsteiger, kriegt man es relativ schnell hin, 2 bis 4% Rendite. Und wenn wir jetzt einfach mal von 10.000 Euro ausgehen, 2 bis 4% Rendite, dann reden wir da über eine Summe, die für viele halt einmal Gehaltsstufe ist, ne, was ich so aus dem Angestellten-Dasein kenne. Und das macht man halt praktisch dann so nebenbei. Das heißt, es muss ja nicht unbedingt immer zwingend die finanzielle Unabhängigkeit sein, sondern ich kann mir darüber auch tatsächlich mein Gehalt aufbessern oder mein Einkommen.
2 bis 4% auf 10.000 Euro sind 200 bis 400 € im Monat.
Genau.
Das reicht noch nicht für mein Leben jedenfalls.
Nee, für meins auch nicht. Deswegen sagte ich, das wäre halt nochmal, es muss ja nicht immer zwingend dieses große Ziel, finanziell unabhängig zu sein, aber im Prinzip unabhängiger. Und Und da kann ich mir tatsächlich mit einem überschaubaren Kapital eben auch ein nettes Zusatzeinkommen aufbauen, sodass ich dann beispielsweise auch mal in Teilzeit gehen kann. Das habe ich damals auch tatsächlich unterschätzt, als ich aus der Führungsfunktion rausgegangen bin, war ja die komplette Verantwortung, die ich hatte, weg. Ich war im Prinzip nur noch normaler Angestellter. Dadurch war der Kopf wieder frei, ich hatte mehr Zeit frei und dann bin ich auch mal in Teilzeit gegangen. Und das ist dann ganz abgefahren, was ich dann damals so für mich getan hatte. Sondern einfach so eine Instrumente zu haben, wie den Optionshandel, um sich halt praktisch so einen Freiraum erstmal aufzubauen im Angestellten-Dasein. Man muss ja nicht von heute auf morgen den Job kündigen. Halte ich sowieso auch für riskant.
Warum? Warum, wenn ich 2 bis 4% konservativ machen kann? Also
Ja.
ich kündige jetzt meinen Job, Henrik, komm zu dir und wir machen das Spiel mit 600.000, okay?
Okay.
Ja, okay.
Das machen wir. Ja, gut, okay. Es kommt immer so ein bisschen von der Lebenssituation an, ne? Wenn jemand sich Eigenheim aufgebaut hat, dann noch am Abbezahlen ist, eine Familie hat und all solche Dinge und dann von heute auf morgen seinen Job an den Nagel hängt, um was anderes zu machen, halte ich das nicht für sinnvoll. Wenn man noch irgendwo in einem jüngeren Alter ist, flexibel und so weiter, dann kann man das durchaus machen. Ich weiß, dass viele Motivationstrainer, die sagen halt immer, mach einen Cut, brich alles ab, fang was Neues an. Die Idee, die dahinter steht, ist ja letztendlich, dass man sich auf eine Sache fokussiert. Und das macht ja auch absolut Sinn. Aber ich bin eher so der Freund, deswegen sagte ich vorhin, mein Leben besteht aus Immobilie, Börse und Geldtraining. Aber einzig und allein, weil ich immer sage, man steht besser auf mehreren Beinen als auf nur einem, um Prinzip sich so eine Sicherheit dann auch aufzubauen. Und das steckt dann so ein Stück weit dahinter. Das heißt, wenn wir über Geldtraining reden, gucke ich halt mit den Leuten dran, nicht nur, wie kannst du dein Kapital aufbauen, vermehren, sondern wie kannst du auch sinnvoll ja, deinen Lebensabschnitt aufbauen und sichern.
Warum
Deswegen
machst du
bin
auf der einen Seite so ein Basic, ich will mal sagen, so ein Basic-Kram und auf der anderen Seite so was ganz Spezielles, also Optionshandel ganz speziell, Geldtrainer, ganz, ganz breites Thema.
Ja, das stimmt. Das ist gut, hat sich A historisch ergeben und tatsächlich, wenn ich so dieses ganze Thema Geldtraining angucke, kommt häufig dann erstmal die Reaktion, kenne ich, brauche ich nicht. Weil die Frage, ich habe auch mal so einen Kurzvortrag gehalten, kannst du es oder kennst du es? Und das ist immer so der wesentliche Unterschied dann dabei. Und tatsächlich die Leute, die dann im Geldtraining bei mir waren, haben ein ganz anderes Gefühl für Geld für sich entwickelt und ganz wichtig, sind jetzt nicht geizig geworden, sondern einfach nur bewusster und haben sich im Prinzip ihre Struktur aufgebaut, wie sie sich die nächsten Jahre dann aufstellen wollen und es sukzessive dann eben wachsen lassen. Das ist natürlich so in diesem Experten- oder speziellen Thema Optionshandel nicht Bestandteil. Haben die meisten auch nicht so Lust drauf, aber ich habe schon ganz viele in der Ausbildung dann erlebt, jetzt immer spitz gesagt, nicht so richtig mit ihrem Geld umgehen konnten. Wenn auf einmal ein Selbstständiger auftaucht, der sich gerade nicht aufs Optionstraining konzentrieren kann, weil er halt sagt, ich habe gerade ein bisschen Ärger mit dem Finanzamt, dann sage ich, dann liegt da irgendwo was anderes im Argen, dann müssten wir da nochmal gucken, aber das ist dann halt ein anderes Thema. Und das weckt halt immer so den Eindruck, wie du halt sagst, hatten wir im Vorgespräch auch, das sind so diese Basissachen. Aber wenn man da eine Tiefe abtaucht, dann kann man da ganz schön viel für sich bewirken. Und ja.
Und ja, was sollte ich noch ergänzen? Jetzt ist mir der Gedanke entfallen. Ach so, zu dieser Fokussierung und All-in-Mentalität quasi, ne? Also ich bin auch der Meinung, dass für ganz viele der richtige Schritt ist, erstmal neben dem Angestellten-Dasein etwas aufzubauen. Denn ich sehe es so, wenn es dir so nicht gelingt, dann wird es dir in Vollzeit auch nicht gelingen. Ich glaube,
Ja.
viele Dinge kannst du schon mal validieren. Ja, gelingt es dir, dein Produkt zu verkaufen? Kommst du skalierbar an neue Kunden ran? Ja, kommst du an Kontakte ran? Gelingt dir Reichweite? Ja, also diese Fragen. Wenn es mir überhaupt nicht gelingt, mein Produkt zu verkaufen, dann brauche ich das auch nicht Vollzeit zu machen. Ja, wenn es mir nicht gelingt, ich sag mal am Wochenende, an der Zeit nach meinen 8 Stunden, 9 Stunden, was auch immer ich arbeiten mag in meinem Vollzeitjob, wenn es mir nicht da gelingt und ich da nicht die Motivation auftreiben kann, dann ändert nichts, wirklich gar nichts daran, wenn ich meinen Job kündige und es dann mache. Wird es mir auch nicht gelingen. Also daran glaube ich ganz fest und glaube daran, dass es sinnvoll ist, diesen Proof of Concept, wie man ihn vielleicht schimpfen mag, ja, den schon während des Angestellten-Daseins generieren kann. Und dann geht man ja auch mit einer ganz anderen Sicherheit in die Nummer rein.
Ja, super, genau. Sehe ich absolut genauso. Das ist eben der Punkt. Das jetzt ist sicherlich immer noch herausfordernd, weil dann sind wir wieder bei diesem Thema, warum sollte ich das denn nebenbei machen? Ne? Und dann sind wieder die klaren Motive dann dahinter.
Mhm. Mit der Rendite hast du mich natürlich jetzt angefixt hier. Auch, ich meine, was auch ganz spannend ist, diese halbe Stunde oder Stunde, nee, bei mir ist es die wichtigste Stunde, ja, bei dir ist es ja die wichtigste Stunde die Woche wahrscheinlich in deinem Einkommen. Ja. Bei mir ist es die wichtigste Stunde am Tag. Ne? Also dein Konzept ist deutlich attraktiver, weil du sagst, eine Stunde die Woche, ich sage eine Stunde am Tag.
Ja, attraktiver auf Finanzen vielleicht gesehen und das kann natürlich dann einiges bewirken. Ja, aber ja, cool, die wichtigste Stunde der Woche, was meine Finanzen anbelangt.
Kannst du noch sichern, die Domain. Und ist es tatsächlich so, dass du dann eine Stunde machst und Feierabend? Oder ist dann, also braucht man einfach nicht mehr? Oder kann man auch 8 Stunden am Tag Optionshandel betreiben? Oder wie kommt es zu dieser 1 Stunde die Woche?
Ja, also du kannst natürlich fast sogar rund um die Uhr, wenn du da Bock drauf hast, so übertrieben gesehen. Kannst du kurz Pause machen?
Ja.
Prima. Ja, danke dir für die Pause, weil bei mir fuhr gerade direkt vom Fenster Müllwagen vorbei. Das war ein bisschen laut. ja, Thema war jetzt mit dem zeitlichen Aufwand. Jetzt ist es bei mir natürlich so, ich mache das jetzt auch noch beruflich so gesehen, weil ich das anderen Leuten beibringe und dadurch habe ich mich natürlich zwangsläufig, beschäftige ich mich dadurch sehr viel damit, bin immer ein Stück weit dann im Marktgeschehen drin und solchen Dingen, aber mit dem, was ich für mich halt ertrade, um zu leben, sitze ich tatsächlich, ich habe für mich so ein System aufgebaut, am Donnerstag meistens eine halbe Stunde, am Freitag eine halbe Stunde und das in Summe ist es halt eben diese eine Stunde. Jetzt könnte man natürlich nochmal gucken, Mensch, um auf den Markt zu gucken, vielleicht ist nochmal ein bisschen mehr oder weniger. Aber ich glaube, da kommt es ja gar nicht drauf an. Die Message ist letztendlich, dass ich mit relativ wenig Zeitaufwand den Lebensunterhalt bestreiten kann. So, und da ist für mich immer die Frage, das ist nämlich das andere, du hast schon gefragt, wie sieht denn so die Rendite, die potenzielle aus? Die nächste Frage ist dann meistens, ja, wie lange braucht man denn dafür? Und das haben wir ja jetzt gerade so ein bisschen gesprochen, wobei für mich gehören immer so 2 Phasen dazu. Die Phase, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ist die, wenn ich da angekommen bin, dass ich das kann, dass ich verstanden habe, wie das Ganze funktioniert. Weil auch da ist es wie im Leben, da lernt man nie aus. Das heißt, das sehe ich für mich so als Lebensaufgabe, da immer besser drin zu werden. Auf der anderen Seite gibt es die Phase, wie lange brauche ich, um da erstmal reinzukommen. Das war egal, ob es jetzt Börse ist oder irgendwelche anderen Themen. Und das ist tatsächlich individuell. Also macht dir jetzt die Börse Spaß, macht sie dir nicht Spaß, liegt dir der Optionshandel oder nicht? Bei mir, das ist jetzt nicht einfach so dahergegriffen, ist es so, Steuern und Option oder Börse habe ich mich immer mit schwer getan. Was mich jetzt nicht gehindert hat, das Ganze zu tun und da jetzt auch anderen Leuten das beizubringen, aber es hat einfach dadurch damals etwas länger gebraucht, bis ich es verstanden hatte. Das ist einfach so der Punkt. Deswegen ist es so einfach individuell. Und vielleicht, um da so ein bisschen mal teasern zu dürfen, ist es halt die Ausbildung, so wie ich sie entworfen habe, zielt nämlich genau darauf ab, weil heutzutage entweder kann man irgendwo Seminare buchen, so habe ich das meistens, oder nicht, habe ich das damals gemacht. Das Problem ist, vorausgesetzt, das Seminar war gut, ich bin hinterher geflasht, will alles umsetzen, dann kommt der Alltag und es flacht alles so ein bisschen ab. Heutzutage ist es so, dass man halt hinterher begleitend ein paar Webinare bekommt, oder dass man halt so eine Online-Bibliothek zur Verfügung gestellt bekommt, wo ein paar Videos drin sind und dann bekommt man dazu begleitet ein paar Trainingssessions oder Coaching-Sessions. Bei mir ist es genau andersrum. Bei mir steht im Vordergrund das Training und das geht bis zu 8 Monate. Und das ist halt eben so der Charme, dass es halt mehrere Male sind und auch noch über so einen längeren Zeitraum. Ist natürlich für die Leute mal schwierig, die einfach so schnell wie möglich Ergebnisse dann erzielen wollen. Wobei ich schon mit denen gucke, dass wir praktisch faktisch von Anfang an starten. Aber was dann dahinter steht, ist, dass wir einmal im Monat zusammenkommen und da gibt es einen Trainingstag. Vergleichbar erstmal wie ein Seminar. Da gibt es dann Input, aber, und das ist dann der wesentliche Unterschied, die Leute bringen Fragen und Erfahrungen mit und allein das nimmt meistens schon so 2 Stunden in Anspruch. Und das ist halt so schon so ein Gemisch aus Training und Mastermind, würde ich sagen. Und dann gucken wir meistens halt auch noch gemeinsam an der Börse, was gibt es so für Trading-Ideen gerade, diskutieren die durch. Deswegen findet das Ganze halt auch immer innerhalb der Wochen zur Börsenöffnungszeit statt. Oder manche vielleicht mal sagen, oh, das ist ja schwierig. Naja, wir handeln an der amerikanischen Börse. Die hat nachmittags zum Abend bis 22 Uhr offen unserer Zeit. Und ja, da sage ich mal so als alte Führungskraft, wenn man es nicht schafft, einmal im Monat sich irgendwie mal früher Feierabend zu machen oder Zeit frei zu schaufeln, dann hat man ein ganz anderes Thema. Und ja, und das erstmal so grob beschrieben, ist es das, was ich mir so aufgebaut habe. Es hat sicherlich nicht den Nachteil, dass ich das Ganze nicht elendig hochskalieren kann, so wie man neudeutsch sagt, dass dann irgendwie 40, 50 oder 100 Leute dann in diesen Trainings drin sitzen. Aber das möchte ich auch gar nicht, weil dann geht so diese Individualität und Qualität verloren. Das heißt, die Gruppen, die sind jetzt aktuell bis zu 12, 14 Personen groß. Und das funktioniert super. Und gerade nach der Zeit, auch die ganz am Anfang so ein bisschen ungeduldig dann sind, die gibt es dann halt auch. Vielleicht kennst du das dann auch, wenn Leute bei dir neu starten, gibt es welche dabei, denen geht es am Anfang zu langsam und dann gibt es ein paar andere, denen geht es viel zu schnell. Und dann ist es meine Aufgabe, die alle in ein Boot zu bekommen. Und das funktioniert tatsächlich mal recht gut, dass sie dann eben darüber dann auch relativ schnell profitabel werden. Und das ist ja das eigentliche Ziel.
Weil die wichtigste Stunde haben wir jetzt die Regel eingeführt, wie bei der Netflix-Serie Squid Games, da wirst du einfach erschossen. Entweder wenn du mir auf den Sack gehst oder, oder wenn dich nicht an die Regeln hältst.
Sehr gut. Sehr schlicht. Ich glaube, ich muss mal Squid Game gucken, das habe ich noch nicht gemacht.
Und sag mal, welche Vorqualifikation benötige ich, um den Optionshandel zu lernen und warum 8 Monate? Ist das schon anstrengend, du?
Nee, eben, das ist es gerade nicht. Also das Modell ist 3, 6 und 8 Monate. Natürlich, wenn man 8 Monate dabei ist, dann gibt es halt einfach mehr Inhalte, dass man noch besser wird. Aber das Ganze ist einmal im Monat und plus nochmal zusätzlich einmal im Monat eine FAQ-Session und mehr erstmal nicht. Und alles, was du nebenbei machst, kannst du natürlich mehr und bringt natürlich mehr. Also insofern ist es genau gerade darauf ausgelegt, dass es nebenbei sehr gut zu bewerkstelligen ist.
Mhm. Hast du darüber hinaus noch einen Tipp? Also klar, klar dein zu dir kommen, bei dir das Lernen, die Ausbildung bei dir machen. Jetzt kann es ja aber auch sein, dass der ein oder andere zuhört und vielleicht noch diese Investition nicht tätigen kann oder auch will, ja. Und erstmal ein bisschen reinschnuppern will in das Thema. Hast du dafür ein gutes Buch zum Thema Optionshandel, einen guten Vortrag zum Thema Optionshandel, der die Grundlagen erklärt? Also vielleicht nochmal so eine Vorstufe davor, bevor ich die Entscheidung auch treffe. Ich will da rein, weil wenn ich was mache, will ich es auch richtig machen.
Wollte ich gerade sagen, das könnte jetzt fast wie abgesprochen klingen, aber haben wir gar nicht. Tatsächlich habe ich mir da so einen Funnel aufgebaut. Das heißt, ein Buch habe ich auch dazu geschrieben, ein E-Book, ganz klassisch. Das kriegt man bei mir auf der Webseite kostenfrei mit so noch weiterführenden 4 Videos, wo ich ein bisschen was dazu tiefer erkläre und werbe darin letztendlich für ein Einsteigerseminar, was ich immer so alle 4 Monate gebe im also so mal 2, 3 Stück, jetzt im Januar, Februar werden wieder welche sein, die ich dann praktisch für kleines Geld anbiete. Warum mache ich das? Da gibt es dann tatsächlich eine Druckbetankung. Das heißt, dort kriegst du inhaltlich fast mehr als bei so manch anderen Wochenendseminaren, weil ich es damals einfach erlebt habe, dass Leute dafür 2000 Euro ein Wochenendseminar gebucht haben und am Ende des Wochenendes gesagt haben, das ist nichts für mich. Und okay, könnte man sagen, ist halt ein Wochenende, würde ich nicht sagen, verschenkt. Man hat ja auch so seine Erfahrungen gemacht. Aber 2000 Euro für eine Sache, wo man hinterher sagt, das will ich nicht machen, finde ich ein bisschen teures Antesten. Und deswegen habe ich dieses Einsteigerseminar da entworfen und werbe da letztendlich am Ende für meine eigene Trainingsgruppe oder Trainingskonzept. Aber das ist aus meiner Sicht eine super tolle Sache, wie man stufenweise an diese Thematik rankommen kann. Und das hat sich jetzt für ganz, ganz viele bewährt. Ansonsten, YouTube ist natürlich riesig, da kann man reinstoßen. Es gibt mittlerweile, als ich damals gestartet bin, gab es, ich glaube, ein oder zwei deutschsprachige Bücher. Da gibt es mittlerweile auch mehrere. Fällt mir jetzt auch gar nicht so das beste Buch dann daraus ein. Da würde ich tatsächlich sagen, nimmt erstmal kostenfrei das E-Book bei mir auf der Webseite. Und letztendlich kann man das auch immer, das ist immer so schön, man kann auch alles immer alleine machen. Aber was dann halt einfach fehlt, ich sage mal, du hattest ja eingangs auch gesagt, Coaching, Training, warum macht man das nicht für sich auch? Es kann eben immer ein Beschleuniger sein, weil einem jemand was zeigt, wie es geht. Er hat die eigenen Erfahrungen gemacht, die muss man nicht zwingend, also die Fehler dann dabei, die man gemacht hat, die sollen andere ja nicht zwingend machen. Und das ist eben das, was so ein Coaching-Training dann eben leisten kann und soll. Aber letztendlich kannst du auch alles irgendwo im Internet finden.
Und vielleicht noch mal so in den letzten Minuten zum Thema Learnings. Das finde ich auch immer sehr spannend. Was sind jetzt du als Geldtrainer und dann auch im Optionshandel oder als Coach dort? Was sind so deine wichtigsten Learnings erstmal als Geldtrainer? Was machen viele, viele Menschen falsch, die du trainierst in dem Bereich?
Gute Frage. Deswegen musste ich gerade schmunzeln, weil ich die letzte Zeit immer wieder dann eine Erklärung bringe, wenn die Leute staunen, was 2, 4, 6%, und dann sage ich mal, ja, ich zeige dir auch, wie du 8 oder 10% im Monat machst. Das ist nicht das Problem oder die Herausforderung. Die Herausforderung ist, das Ganze immer und immer wieder hinzubekommen. Und dann sind wir nämlich Thema Learnings. Dass auch das, was mir in der Vergangenheit so in dem, wie ich dann halt trade, immer wieder mal zerrissen hat, ist das Thema Disziplin und Gier. Das heißt, wie auch in allen anderen Lebensbereichen, ne, wenn du dir ein System aufbaust und eine Methodik, dann halte dich dran an die Regeln und das funktioniert dann halt auch. Und wenn nicht, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Und warum kann es hinten nach hinten losgehen? Beim Thema Geld, da setzt dann irgendwann immer die Gier ein. Und dann will ich mehr, das funktioniert ja jetzt auch gut. Und da gibt es so den schönen Spruch, die Börse ist keine Einbahnstraße, die Immobilien genauso, mit anderen Dingen auch. Und da eben auch zu gucken, es gehören halt auch immer wieder schlechte Phasen dann dazu. Und wenn ich mir aber ein System aufgebaut habe und mich dran halte, dann hauen mich diese schlechten Phasen jetzt nicht irgendwie komplett raus. Und das ist eben so das Wichtige dabei.
Und im Optionshandel, was ist dort so dein Big Learning?
Mein Big Learning. Naja, tatsächlich würde ich jetzt wieder das Gleiche sagen. Also, wenn ich mich, ne, über die Jahre, natürlich habe ich da auch einige Momente gehabt, wo ich da mal, ich sag mal, bluten musste. Und wenn ich da zurückgeguckt habe, dann habe ich entweder, weil ich noch nicht so richtig verstanden hatte, was ich da gemacht habe, und oder, dass die Gier einfach dann zu groß war. Das heißt, wenn ich dann heute immer so gute Gelegenheiten sehe, dann muss ich mich tatsächlich immer so ein bisschen am Riemen reißen. Aber da habe ich für mich auch ein System aufgebaut, wie es dann fast automatisch klappt, die so ein bisschen die Gier dann halt ausschaltet. Und
Ich habe da mal dazu gelesen, das fand ich ein ganz spannendes Buch, das nennt sich Trading Psychologie von Norman Welts. Und da geht es gar nicht ums Traden sonderlich, sondern halt tatsächlich um diese Psychologie. Und er beschreibt halt, also diese ganzen psychologischen Effekte, die auf uns einwirken, diese kognitiven Verzerrungen, auch Emotionen, wie du jetzt beschrieben hast, ne, wie Gier und Angst, ne? Und da steckt ja häufig hinter, dass wir Menschen, und das hat ja mal Daniel Kahnemann herausgefunden, dass wir Menschen etwa zu 95% unterbewusst gesteuert werden, ne, von unserem unterbewussten System 1 nennt er das. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich generell auch in dem Bereich der Finanzthemen eben immer wieder damit zu beschäftigen, wie das unterbewusste Denken funktioniert, was ständig Einfluss auf uns nimmt. Und an der Börse umso mehr, weil das, was passiert, wenn wir einen Börsencrash haben und an einem Tag das Ding um 15% runterrauscht hier, das ist dasselbe, es ist im selben Gehirnareal wie Todesangst. Und das finde ich sehr spannend, sich mit dieser Psychologie zu beschäftigen. Gehst du das auch bei dir viel an, diese Thematiken?
Ich reiße es nur mal ganz kurz an. Tatsächlich hatte ich es am Anfang. Ich biete diese Ausbildung schon seit 4 Jahren an und da ist natürlich einiges gewachsen. Am Anfang hatte ich es auch mit drin. Aber die Leute blenden das immer ein Stück weit aus. Das heißt, ich gucke dann gegebenenfalls mit denen separat drauf und habe es ein Stück weit darin verlagert, dass ich mir Systematiken, Methoden aufgebaut habe, die ich dann auch dort lehre, wo dann im Prinzip ich gezwungen bin, ein gewisses Regelwerk einzuhalten. Und dadurch greife ich denen so ein bisschen vor. Aber genau das, was du gerade sagst, ne, da springen ja auch solche Storys her, dass ich irgendwelche Fondsmanager und so weiter dann irgendwo mal vom Hochhaus gestürzt haben. Weil das darf man echt nicht unterschätzen, wenn man da so mit solchen Zahlen rumhantiert und man dann auf einmal zu viel Geld eingesetzt hat und das dann runtergeht, das macht psychisch und physisch mit einem was. Und das muss halt nicht sein.
Ja, das schreibt der Norman auch in seinem Buch und dass er sich eben auch Routinen aufgebaut hat, wie zum Meditieren, weil es eben sein Verstand eben sehr, sehr trainiert hat. Und sehr, sehr spannendes Thema, habe ich auch gern gelesen, das Buch. Henrik, besten Dank. Schon wieder verflogen hier unser Stündchen.
Ein paar
Unterbrechungen. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch der kleine Einblick mal in den Optionshandel hat mich gleichzeitig auch sehr neugierig gemacht bei derartigen Renditen. Bin sicherlich auch, wenn ich dann am 30.05. kommendes Jahres mein Angestelltenverhältnis beende, durchaus interessiert, weitere, weil so denke ich auch wie du, immer viele Standbeine zu haben, viele Möglichkeiten zu haben, Einkommen zu generieren. Und am Optionshandel gefällt mir nämlich auch besonders gut, dass ich im Grunde sehr flexibel bin, ne? Ortsunabhängig bin. Also es trifft viele Dinge, die mich eben, die auch zu mir passen. Deswegen werden wir uns bestimmt auch mal im neuen Jahr hören.
Ja, freue mich drauf. Danke dir auch erstmal.
Alles klar, dann Henrik, bis bald und dir einen guten Tag und euch auch. Danke fürs Zuhören.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.